Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Kinderdocs. Bei mir im Studio hier am großen Burster sind unsere beiden Kinderdocs, die beiden Hamburger Kinderärztinnen, Dr. Claudia Haupt. Sie ist Vorsitzende des Berufsverbandes Hamburger Kinder- und Jugendärztinnen in Hamburg.
Hallo.
Hallo Claudia. Und ganz herzlich begrüße ich Dr. Charlotte Schulz. Sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Hamburger Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Ja, hallo Insa.
Mein Name ist Insa Gall. Ich bin Redakteurin hier beim Hamburger Abendblatt. Und wir haben uns ein Thema heute vorgenommen, nämlich Nahrungsmittelallergien. Wir haben jetzt ja schon einige Folgen auch aufgezeichnet in den vergangenen Wochen zum Thema, zum großen Komplex Allergien. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, liebe Eltern, dann geht es da um Heuschnupfen beispielsweise, um Hausstauballergien. Und wir machen auch etwas zum Thema, wie man überhaupt Allergieprävention macht. Das gibt es nämlich wirklich überraschende Dinge, habe ich da erfahren. Heute aber geht es um die Nahrungsmittelallergien. Und da frage ich mich natürlich, ist das überhaupt wirklich so ein großes Problem für Kinder und Jugendliche? Und ab wann stellt man das eigentlich fest?
Also ich würde mal sagen, diese Nahrungsmittelallergiefrage ist etwas total Häufiges, Tägliches bei uns in der Praxis.
Ja.
Es ist etwas, was sowohl bei den ganz Kleinen unter Einjährigen, also bei den Säuglingen eine Rolle spielen kann und bei den Schulkindern und bei den Jugendlichen. Erstmal muss man vielleicht sagen, Nahrungsmittelallergien, echte Nahrungsmittelallergien sind viel, viel seltener, als man das annimmt.
Okay.
Wir haben ungefähr 20% der Bevölkerung, die Verdauungsbeschwerden haben. Aber richtig eine Nahrungsmittelallergie, die verantwortlich ist für die Beschwerden, da haben wir nur 4% der Bevölkerung.
Der Bevölkerung und auch der Kinder und
genau.
Jugendlichen,
genau.
Das ist ähnlich.
Und diese Verdauungsbeschwerden, das sind oft Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Da haben wir aber eben keine echte Allergie. Also wir haben die Milchzucker- oder Fruchtzuckerunverträglichkeit. Da haben wir das Problem, dass wir diese Zuckerstoffe nicht richtig spalten und verdauen können. Und das macht Beschwerden. Aber es gibt keine Laktoseallergie. Ja, es gibt eine Unverträglichkeit. Und es gibt auch etwas, das vielleicht dem einen oder anderen geläufig ist, eine Zöliakie. Eine Unverträglichkeit gegen ein Getreideeiweiß, was auch zu einer Entzündung der Darmschleimhaut und wirklich zu schweren Symptomen führen kann, aber auch in dem Sinne keine Allergie.
Also da sollte man das Wort Gluten vielleicht einmal nennen, weil Viele denken ja, dass sie glutenunverträglich sind. Auch ganz, ganz viele Menschen ernähren sich sogar glutenfrei, obwohl sie überhaupt gar keine Zöliakie haben.
Mhm. Aber ganz wichtig erstmal die Unterscheidung, also eine Unverträglichkeit, so was man kennt gegen Milch oder Getreide, das ist nicht dasselbe wie eine Allergie, wo es dann eben einfach eine richtige allergische Reaktion auch geben kann.
Genau.
Okay, schon wieder was gelernt.
Genau, und bei der Allergie ist es so, wie wir es ja analog, wie wir es bei den Pollen erklärt hatten oder wie du, Charlotte, es erklärt hattest, der Körper nimmt an, irrtümlich, dass ein eigentlich gesunder Fremdstoff, den er tolerieren müsste, nämlich Hühnerei, Kuhmilch oder Nüsse oder so, irgendwie gefährlich ist und produziert eben spezifische Antikörper, um diesen Stoff abzuwehren, obwohl der eigentlich ja nicht gefährlich ist.
Also
das gleiche Prinzip.
Der Körper rastet aus und nimmt eine Alarmmeldung wahr, die eigentlich
ist eine paranoid Fehlalarm sozusagen.
Ist. Ja, genau. Und das äußert sich dann entweder als eine Sofortreaktion, also die Kinder essen etwas und haben schon entweder während des Essens oder ganz kurz darauf, also innerhalb von einer Stunde nach dem Essen, aber ganz oft eigentlich schon während sie das essen, plötzlich das Gefühl, es fängt an zu brennen und zu kribbeln im Mund und die Lippen schwellen an und es gibt einen Ausschlag im Gesicht und am ganzen Körper. Und das ist eine Reaktion, die auch dramatisch werden kann. Es können auch sein, dass sie anfangen zu husten und Atemnot bekommen oder eben ihnen ganz schlecht wird und sie erbrechen müssen.
Bis hin zu Kreislaufbeschwerden.
Ja, genau. Das wäre dann der allergische Schock. Also ist es Gott sei Dank ja nicht permanent und ständig. Das gibt es. Aber eine Sofortreaktion kann eben auch sein, es fängt an im Mund ganz doll zu kribbeln und die Lippen schwellen an und ich kriege einen Ausschlag.
So, und aber diese Symptome kommen, müssen jetzt nicht alle gleichzeitig sein, sondern es ist auch, die einen haben dies, die anderen haben das. Und auf jeden Fall, wenn es so eine spontane Reaktion auf eine.
Ja, was ich gerade gesagt habe, es ist in der Regel immer so, dass es im Mund, also es fängt an, ganz unangenehm zu sein, es kribbelt, es juckt und es schwillt ein bisschen sozusagen auch das Gesicht an und die haben einen Ausschlag. Und wenn es mehrere sind, noch mehr Symptome dazukommen, dann kommt dazu noch der Husten, die Atemnot.
Erbrechen.
Oder das Erbrechen.
Durchfall. Angst. Also Angst ist in der Situation auch, Angst, Unruhe ist auch immer ein Hinweis, dass sich da ein Schock entwickeln könnte.
Und dann gibt es die Kinder, die gar nicht unmittelbar reagieren, sondern die eine sogenannte Spätreaktion haben, die also ein, zwei Tage später eine Verschlechterung vielleicht ihrer Hautekzeme haben, also nochmal so einen richtigen Schub bekommen. Die Magen-Darm-Symptome sind da eher viel, viel seltener. Ne? Also es gibt Kinder, die dann auch reagieren und so ein bisschen Völlegefühl und Blähungen haben. Und
Verstopfung.
Das gibt es alles, aber das ist eigentlich viel, viel seltener als eben so eine Sofortreaktion. Mhm.
Weil ihr das eben jetzt so angesprochen habt mit der Sofortreaktion, die auch wirklich ein bisschen dramatischer werden kann. Was ratet ihr denn Eltern da zu tun, wenn es dazu kommt?
Also ich glaube, die Eltern haben ein gutes Gespür, wenn die sehen, dass das wirklich so eine dramatische Situation ist und das Kind wirklich ängstlich ist und bedrohliche Symptome entwickelt, dann rufen die Eltern in der Regel den Rettungswagen und das ist auch völlig richtig so.
Und die wissen, dass ihr Kind nahrungsmittelallergisch ist, die haben natürlich dann auch die entsprechenden Medikamente zu Hause. Und über Notfallsets wollten wir nachher nochmal sprechen.
Okay. Genau, dann ist ja die Frage, was löst das denn? Gibt es da spezielle, sehr häufige Auslöser oder geht das ganz quer durch?
Nee, es gibt Dinge, die besonders häufig sind.
Also es ist ganz typisch, gibt es im Kindesalter, im Kleinkindalter, Säuglingsalter eine Allergie auf Kuhmilch und auch auf Ei. Das ist bei Erwachsenen eher eine Rarität, diese beiden Dinge. Das sind aber, gerade die Kuhmilch ist ja mit so das erste Nahrungsmittel, was bei Kindern tatsächlich dann bei der Beikost auch mit eine Rolle spielen kann. Oder wenn sie eben mit einer kuhmilchbasierten Flaschennahrung ernährt werden. Und das Besondere hierbei ist, dass es sogar vollgestillte Säuglinge sein können, die noch nie irgendetwas anderes als Muttermilch bekommen haben oder in den Mund genommen haben, die bei dem ersten Milchbrei so eine heftige Sofortreaktion entwickeln können, weil sie sich vorher schon über die Muttermilch oder Kinder mit einem Ekzem über die Haut damit sensibilisiert haben und dann eben beim ersten sozusagen richtigen Kontakt bei dem ersten Milchbrei dann so heftig reagieren können.
Ja, und vielleicht nochmal zusammengefasst zu deiner Frage, also die häufigsten Nahrungsmittelallergene, die eine Rolle spielen im Kindesalter sind Kuhmilch, Hühnerei, Erdnuss, Weizen, Nüsse, Soja, da vor allem die Haselnuss, aber zunehmend auch Cashew inzwischen leider, der Fisch. Und die sind auch genau die Allergene, die in den klassischen Allergietest-Panels sozusagen gemeinsam abgefragt werden. Bei den Jugendlichen kommen dann Krusten- und Schalentiere. Und die Erdnuss besonders häufig vor.
Also es kann sein, dass ein Kind auch das erst im späteren Verlauf der Kindheit entwickelt. Also es muss nicht unbedingt als Säugling, auch als Jugendliche, genau, als Erwachsene. Also das ist sozusagen eine fortlaufende Sache, mit der man dann auch später noch konfrontiert sein kann.
Da hast du jetzt uns ein Bällchen zugespielt, Insa, weil nämlich neben den primären Nahrungsmittelallergien, die sehr häufig schon in der frühen Kindheit eine Rolle spielen, gibt es sekundäre Nahrungsmittelallergien. Und das haben die Schulkinder und Jugendlichen viel häufiger, weil die im Zusammenhang mit Pollenallergien auftreten. Da ist es so, dass ein wichtiger allergischer Baustein sozusagen in der Birkenpolle beispielsweise sehr, sehr ähnlich, also fast identisch ist mit dem Allergen, das man in Kernobst hat oder in bestimmten Nüssen. Und dann kommt es sozusagen zu einer Verwechslung und gerade in der Saison, wenn die Schleimhäute getriggert werden über den Pollenflug, können dann solche Kinder zum Beispiel keinen rohen Apfel, rohe Karotte, rohe Sellerie oder sowas mehr essen, weil es im Mund sehr unangenehm wird. Und diese Nahrungsmittelallergien sind praktisch nie mit schweren Reaktionen verbunden.
Wenn das eigene Kind eine Sofortreaktion auf eins dieser Stoffe hat, dann weiß man ja, was es gegessen hat und kann das dann so ein bisschen differenzieren. Ich denke mir, dass das wahrscheinlich schwieriger ist zu diagnostizieren, dann wenn es so eine, wie ihr sagt, Spätreaktion ist, also erst nach Tagen da etwas auftritt und man dann rekapituliert, was hat das Kind in den letzten Tagen gegessen. Ja gut, das waren 1000 verschiedene Dinge oder jedenfalls viele. Dann ist es ja schwieriger, das zu identifizieren. Wie geht ihr denn vor? Also wenn ein Kind mit so einer Beschwerde zu euch in die Praxis kommt, was macht ihr dann?
Also wir fragen natürlich nochmal ganz genau den Ablauf ab, um das so genau wie möglich zu identifizieren, was der Auslöser gewesen sein könnte, und machen dann eine Allergiediagnostik. Wir machen Allergietests. Entweder im Blut können wir diese spezifischen Antikörper messen, oder wir machen einen Prick-Test, wo wir auch die Allergie nachweisen können. Aber ganz wichtig auch hier nochmal, dass das nur in Kombination, das Symptom plus der positive Allergietest, ist sozusagen beweisend dafür, dass wir hier eine Allergie haben. Denn wir würden wirklich bei vielen Menschen Sensibilisierungen im Blut nachweisen können oder auch im Hauttest, die aber in der Wirklichkeit gar keine Rolle spielen, die also trotzdem wunderbar irgendwie ihr Ei und den Fisch und so weiter essen können.
Also sowas, was mit meinen Worten gesagt jetzt ein bisschen schlummert und man hat da eine Sensibilität, aber das führt nicht wirklich zu Allergie.
Ja, und du und vielleicht noch Detektivarbeit, ne? Das ist manchmal richtig, richtig schwierig, weil eben diese vielen Sensibilisierungen möglich sind, die aber vielleicht gar nicht bedeutsam sind für die allergische Erkrankung,
ist das
manchmal richtig schwer. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen kleinen Jungen, der im Alter von 1,5 Jahren mit der Oma auf dem Spielplatz war, und dann ist das Kind mit einem anderen, mit einem Zweijährigen im Spielhäuschen verschwunden. Was die nicht wussten ist, dass dieses zweijährige Kind, das ist wirklich Irrsinn, aber es war so, eine kleine Dose mit Nussmischungen mitgenommen hat in dieses Spielhäuschen. Jetzt bekam mein Patient, 1,5 Jahre alt, eine schwere anaphylaktische Reaktion, aber man wusste nicht, welche von den Nüssen es genommen hatte aus dieser Dose, in der wirklich alles drin war. Und es hat ganz, ganz viel Zeit gebraucht, bis wir wussten, was der Auslöser war, weil dieses Kind nämlich, nachdem nun im Allergietest eigentlich alle Nüsse angeschlagen hatten, musste sukzessive, dann wird erst das Häufigste, was man so denkt, dann wurde Erdnuss im Krankenhaus stationär, Nahrungsmittel provoziert, das muss dann unter stationären Bedingungen stattfinden.
Also dann, das heißt, das Kind bekommt dann eine kleine Menge von dem Nahrungsmittel und wird währenddessen medizinisch überwacht, damit
richtig,
da nichts passiert.
Richtig, in Notfallbereitschaft, und dann wird immer ein kleines bisschen mehr bis zu einer Stufe sozusagen, dass es dann irgendwie 3 Erdnüsse ist. Mhm. Und das wurde mit der Erdnuss gemacht, mit der Hasel gemacht, mit der Walnuss gemacht, mit der Cashew gemacht. Und Cashew war es nachher. Mhm. Aber das ist natürlich ein enormer Aufwand, um dann rauszubekommen, was ist denn nun eigentlich hier das wirklich gefährliche für dieses Kind, weil das hat Konsequenzen. Eine Nussallergie mit Anaphylaxie ist lebensbedrohlich, und da muss man schon wissen, worauf man verzichtet.
Sag nochmal, was ist ein anaphylaktischer Schock?
Ein anaphylaktischer Schock ist das, was wir vorhin besprochen haben, wenn sozusagen mehrere Organsysteme anspringen, wenn nicht nur Haut, sondern auch Schleimhaut, Atemwege, Gastrointestinaltrakt, und in diesem Fall wäre es vor allen Dingen dieser entstehende Schock, dass es bis zur also Atem- und Kreislaufbelastung geht. Das ist eine Anaphylaxie.
Also das Problem scheint mir zu sein, wenn ich das richtig verstehe, man kann das schon testen. Also wenn man ein Kind hat, was auf Lebensmittel jetzt nicht sofort, sondern ein paar Tage später irgendwie reagiert, und man geht zur Kinderärztin, man kommt in eure Praxis oder die eines Kollegen, einer Kollegin, und stellt das Kind vor, und die wird dann diesen Pricktest machen. Das hatten wir schon einmal in der Folge erklärt, als es um Heuschnupfen ging. Wen das interessiert, dem sei diese Folge ans Herz gelegt.
Und Bluttests vor allem bei Nahrungsmitteln.
Ah, okay, mehr Bluttests, genau. Und dieser Pricktest bedeutet eben, dass man an der Haut so winzig kleine Stoffe mit dem jeweiligen Allergen aufträgt und dann das so ein ganz bisschen in die Haut reinpiekt, und dann gibt es da eine Reaktion oder nicht. Aber, nehme ich jetzt mit, diese Reaktion bedeutet erstmal, dass es dann eine Sensibilität gibt, aber womöglich, das ist das noch nicht die Allergie. Also es könnte dann sein, dass ein Kind gegen 5 oder 10 verschiedene Sachen, also auf die sensibel reagiert, aber man weiß immer noch nicht, welches jetzt die Allergie auslöst.
Das kommt vor.
Genau, es kommt immer auch auf die Geschichte drauf an, und ich habe eine andere kleine Anekdote, da war das etwas einfacher als diese Nussmischung im Spielhäuschen auf dem Spielplatz. Wir hatten ein Kind aus einer Kita, die so Themenwochen gemacht haben mit ihren Kindern, und die haben eine Nusswoche gemacht, und die haben jeden Tag eine andere Nuss mit den Kindern gegessen, zubereitet und ein bisschen gemalt und gezeigt. Und da war das dann natürlich ganz klar zuzuordnen. Das, was wir dann eben manchmal machen müssen, wenn wir Symptom und Test uns noch nicht zufriedenstellend genau das Allergen sozusagen herausarbeitet. Das ist das eine, was Claudia gesagt hat. Bei den schweren allergischen Reaktionen geht das dann nur im Krankenhaus mit der sogenannten oralen Provokation. Bei den Kindern, die eine Spätreaktion haben, wo sich Ekzeme verschlimmern können, 1-2 Tage später, das ist unangenehm, aber das ist ja nicht bedrohlich. Und da kann man dann tatsächlich den Auslassversuch machen und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal an, Kuhmilch oder Hühnereiweiß im ersten Lebensjahr als typische Faktoren sind verantwortlich. Wir lassen das weg. Die Haut wird besser, die wird gut gepflegt und wir geben es wieder dazu. Und wenn wir wieder den Ekzemschub haben, dann ist auch manchmal dieses Weglassen und wieder provozieren dann der Beweis dafür, dass das das verursachende Allergen ist.
Und es wird noch kniffliger, Insa, weil das sogar stimmt, wenn der Allergietest negativ ist. Also wir haben durchaus Säuglinge, die eindeutig kuhmilchallergisch sind, also das ganz genau belegen können und die nicht positiv sind im Allergietest. Auch das gibt es.
Das klingt ja wie ein richtiges Detektivspiel.
Ja, das ist echt manchmal Detektivarbeit.
Und bei Nahrungsmittelallergien, da würde man jetzt wahrscheinlich keine Desensibilisierung machen, sondern einfach die Lebensmittel weglassen.
Es oder? Gibt es für einzelne Nahrungsmittel, das führt jetzt, glaube ich, hier zu weit. Also nehmen wir mal ein typisches Beispiel. Wir nehmen jetzt die Kuhmilch im ersten Lebensjahr. Kuhmilch und Eiallergie im ersten Lebensjahr haben eine super Prognose und haben bei fast allen Kindern ist das so, dass die, sagen wir mal, bis zum oder im zweiten Lebensjahr eine Toleranz entwickeln und dann tatsächlich doch diese Lebensmittel wieder vertragen und das loswerden. Das ist bei anderen Allergenen nicht so sehr der Fall. Vielleicht magst du nochmal, Claudia.
Ja, also zum Beispiel bei den Nüssen und bei den Krustentieren und Fisch ist es leider andersrum. Da behalten 80% der Betroffenen das ihr Leben lang. Und die, die du eben erwähnt hattest, Charlotte, das sind die, wo wir denen sagen, okay, warten Sie mal jetzt bis zum ersten Geburtstag, dann wird mal ein bisschen eine Teigware zum Beispiel, die mit Milch oder Ei verbacken wurde, eine klitzekleine Menge probiert, ob dann wieder ein Ekzemschub kommt oder nicht. Das kann man dann schon machen und wir können auch die Tests wiederholen, wenn die sehr deutlich waren, dann kann man natürlich auch gucken, gibt's da eine Entwicklung, kann man sehen, dass das weniger geworden ist oder sogar verschwunden ist, bevor man das ausprobiert. Aber grundsätzlich ja, so in größeren Abständen wird bei diesen Kindern geguckt, ob Milch und Ei inzwischen vertragen werden.
Genau, weil es uns ganz, ganz wichtig ist, dass jetzt hier nicht vielleicht völlig unnötigerweise jahrelang eine Diät irgendwie auferlegt wird und die Kinder auf diese ja doch sehr, sehr wichtigen Basislebensmittel verzichten müssen. Nur bitte der Hinweis, bei einer schweren allergischen Reaktion sollen die Eltern das bitte nicht selber ausprobieren. Das muss man ganz genau bitte mit seiner Kinderärztin oder dem Kinderarzt besprechen, ob dieses Ausprobieren im Krankenhaus stattfindet oder ob man eben wie beim Ekzem das auch zu Hause machen kann.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Aber anders als bei Heuschnupfen, das wollte ich jetzt nochmal nachfragen, kann man eigentlich sozusagen nicht desensibilisieren gegen diese Nahrungsmittel,
Es gibt ein Nahrungsmittel, bei dem das gerade aktuell versucht wird. Das ist die Erdnuss.
Und die ist wirklich häufig, oder? Als Auslöser?
Ja, ja. Und die Erdnuss, da gibt es Untersuchungen, also Studien sozusagen, in denen es gibt ein Präparat dafür, wo die Kinder eben ähnlich wie wir das bei den Spritzen oder bei den Tabletten für Pollen machen, definierte ganz kleine Mengen Erdnuss immer präsentiert bekommen, sodass der Körper diese Toleranz entwickeln soll. Wir sind, also es machen nur wenige Zentren oder Praxen da bei diesen Studien tatsächlich in größeren Patientenkohorten mit und wir können selber noch nicht so richtig sagen, wie gut das dann am Ende funktioniert. Die Idee war natürlich naheliegend, das auszuprobieren, aber mir erscheint noch wichtig oder uns, wir wollten nochmal sagen, was gar nicht geeignet ist, um Allergien zu diagnostizieren. Das wird unheimlich häufig an uns herangetragen. Dann gibt es Kinder, die waren bei bestimmten medizinischen Berufen, die haben dann Immunglobulin G-Antikörper bestimmt, möglichst noch aus dem Stuhl und also aus dem Stuhlgang. Und da sind fast alle Menschen gegen ganz, ganz viele Dinge sensibilisiert. Das zeigt eigentlich nur den Kontakt an, den man hatte. Und daraus werden wirklich heftige Diäten abgeleitet. Das geht gar nicht. Bioresonanz ist nicht geeignet. Kinesiologische Verfahren sind nicht geeignet. Elektroakupunktur nicht. Haaranalyse. Es wird sehr, sehr oft werden Allergien den Kindern sozusagen, ich nenne es jetzt mal, angedichtet. Und die bekommen dann faktisch nur noch zwei Sachen zu essen. Und wir haben da schon auch ganz verzweifelte Fälle erlebt, wo die Kinder nicht mehr gedeihen und die ganze Familie total unter Druck war, obwohl dieses Kind überhaupt gar keine Nahrungsmittelallergie gegen all diese Dinge hatte. Und unser Appell wäre, in solchen Fällen, wo so ein Verdacht im Raum steht, dass doch mal richtig kinderallergologisch durch Kinderärztinnen oder Kinderallergologinnen abklären zu lassen. Das vermeidet viel Leid.
Okay, das ist schon sehr, sehr viel gewesen. Ich habe jetzt noch vielleicht als letzte Frage eines. Also wenn es jetzt so ein Kind gibt mit Sofortreaktionen, also sprich, das ist Milch, Ei, Erdnuss oder Cashewnuss in deinem Spielhaus-Beispiel und hat dann eine schwere Reaktion auch vielleicht, dann möchte man ja nicht, dass das Kind dieses Lebensmittel zu sich nimmt. Wenn es ganz klein ist, kann man das vielleicht noch kontrollieren. Aber sobald die in der Kita sind oder sich gegenseitig was zustecken, so wie du auch erzählt hast im Spielhaus, oder wenn die auf Kindergeburtstagen eingeladen sind oder in der Schule irgendwas ausgegeben wird von anderen Kindern, dann ist man ja nicht ganz sicher, dass das Kind wirklich immer weiß, ob vielleicht bestimmte Nüsse in irgendwelchen Kuchen drin sind oder so. Gibt es da denn etwas, was das Kind mithaben kann, um das zu schützen? Ja, oder
muss. Genau. Die Kinder wissen eigentlich ziemlich gut Bescheid und haben dieses Ereignis einer schweren allergischen Reaktion so abgespeichert, die sind total vorsichtig. Die würden also im seltensten Fall einfach so den Muffin, der ausgegeben wird, in der Schule essen, sondern die wissen ganz klar, ich muss da vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz kann es natürlich versehentlich sein, dass sowas passiert. Und es gibt Notfallmedikamente, die Kinder immer bei sich haben müssen. Also es gibt als ganz wichtiges Präparat die Notfallspritze. Das ist eine Adrenalinspritze, die in den Muskel gegeben wird, so ein Autoinjektor.
Das können die Kinder vermutlich nicht selber.
Nein, das können die nicht selber. Und da müssen die Betreuer, also die Eltern, die Großeltern, die Betreuer in der Kita oder die Lehrer in der Schule müssen auch geschult werden. Die müssen gucken, wie sieht das aus. Es gibt auch so Demonstrationspens, wo man das einmal üben kann. Wie mache ich das im Notfall?
Also man muss hier keine Spritze aufziehen oder irgendwas dosieren, sondern das wird wirklich auf den seitlichen Oberschenkel aufgedrückt mit festem Druck.
Durch die Kleidung, ne?
Zur Not durch die Kleidung, genau, gar keine Frage. Ja. Und das ist also wirklich, wenn man weiß, wie man das zu tun hat, ist das einfach. Aber man muss natürlich auch den Mut haben, das zu machen.
Genau. Und das ist auch wichtig, dass dann eben die betreuenden Erwachsenen da gut informiert und geschult sind und sich nicht aus lauter Angst, was falsch zu machen, nachher nicht trauen, das zu geben. Es gibt dann zusätzlich noch Präparate, die Kinder als Saft dann zu sich nehmen können.
Oder Tabletten, wenn sie älter sind?
Genau, oder als Tabletten, wenn sie älter sind. Aber diese Spritze ist einfach, wenn wir eine schwere allergische Reaktion haben, das ist der Lebensretter. Ja. Und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig. Und es reicht nicht, dass die Kinder das zu Hause haben, sondern oder eins zu Hause und eins in der Kita. Was ist auf dem Weg dahin oder nach Hause? Ne? Also das gehört wirklich ans Kind nochmal ganz wichtig.
Und da gibt es dann noch so zusätzlich Cortison, also Cortison, Antihistaminikum und Adrenalin. Adrenalin rettet das Leben. Und tatsächlich wichtig auch für uns, das würden wir jetzt gerne nutzen hier den Appell, gerade in den Kitas geht es irgendwie noch gut, gerade in den Schulen gibt es wirklich immer wieder das Problem, dass das Notfallset im Schulbüro oder im Sanitätszimmer eingeschlossen ist. Das Kind ist aber an Standort B und da ist dann die Biene oder da hat es Kontakt mit irgendjemandem, weil einer eine Erdnusstüte aufmacht. Das reicht nämlich manchmal schon. So, und das heißt, diese Notfallsets, da sind wir wirklich adamant, die gehören an das Kind und nicht irgendwo eingeschlossen, weil das im Notfall, diese 5 Minuten sind entscheidend oder auch 10, ne, wenn man noch irgendwo rumrennen muss hektisch. Also das ist uns sehr, sehr wichtig, das nochmal zu sagen.
Okay. Nur noch, um es jetzt einmal zur Entwarnung zu geben, das ist natürlich nicht immer so schlimm. Also das ist jetzt natürlich die schwerste Fälle, über die ihr sprecht. Denn ganz grundsätzlich habe ich jetzt so mitgenommen aus euren sehr interessanten Ausführungen hier, dass das eigentlich so eine richtig strenge Nahrungsmittelallergie seltener ist, als man denkt, dass man das nicht verwechseln darf mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also dass einem das in der Verdauung nicht so gut bekommt, wenn man das zu sich nimmt, sondern dass eine Allergie wirklich was anderes ist und dass man, dass es auch am Ende ein ganz schönes Detektivspiel sein kann, wenn man eine Sofortreaktion hat auf so ein Lebensmittel, dann weiß man das natürlich, aber wenn es erst nach einigen Tagen auftritt, dann ist das ein ganz schönes Detektivspiel, das rauszufinden. Und
dass aber die Prognose ganz wirklich bei einigen Sachen sehr gut ist und bei wenigen leider das sehr lange hält.
Vielen, vielen Dank. Das war wieder sehr, sehr informativ. Vielen Dank, Claudia Haupt und Charlotte Schulz. Und wir sehen uns und hören uns in Kürze.
Tschüss. Dann,
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.